Ja, herzlich willkommen beim Apologetik-Projekt zu einem neuen Gespräch oder auch wenn ihr im Podcast einschaltet, herzlich willkommen. Heute bin ich nicht mit Simon, sondern heute habe ich einen Gast bei mir. Herzlich willkommen, Frank Hinkelmann. Schön, dass du heute die Zeit nimmst, um mit mir zu sprechen.
Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Einige werden dich vielleicht kennen aus der evangelikalen Szene, darum wird es ja auch heute gehen, so der Evangelikalismus. Manche kennen dich vielleicht nicht. Du bist in ganz verschiedenen Gremien, habe ich gesehen, als ich so ein bisschen nachgeguckt habe, wo man dich so alles findet. Bist du auf jeden Fall in einigen Gremien vertreten. Du bist in der Evangelischen Allianz vertreten, wenn ich da richtig liege, als Vorstand, oder?
Ich bin noch Vorsitzender der Europäischen Evangelischen Allianz und dem Vorstand der Weltweiten Evangelischen Allianz.
Genau. Und daneben bist du noch im Martin-Butzer-Seminar tätig und beschäftigst dich viel mit Evangelikalismus, oder?
Ja, ich bin von Haus aus Kirchenhistoriker, habe mich dann aber fokussiert auf 19. bis 20. Jahrhundert in meinen Forschungen. Zum einen, da ich in Österreich lebe, auf den Bereich der österreichischen Freikirchengeschichte, dann aber auch mit dem Thema Evangelikalismus, evangelikale Bewegung, 19. 20. Jahrhundert.
Das heißt, ich habe heute den perfekten Gesprächspartner für unser Thema. Wir wollen nämlich heute eine apologetische Richtung angehen, die jetzt gar nicht so philosophisch ist oder irgendwie naturwissenschaftliche Argumente oder interreligiöse Argumente, sondern was wir erleben ist, ich spreche mal aus meiner Warte, ganz, ganz viele Angriffe, sage ich mal, gegen das Christentum sind gar nicht intellektueller Natur. Also viele kennen sich ja mit der Bibel gar nicht aus, können also auch keine Bibelstellen angreifen oder so oder irgendwelche Plausibilitäten. Sondern was Menschen als direkten Zugang zum Christentum haben, sind ja Christen, also Menschen in unserer Gesellschaft. Und da erlebe ich ganz, ganz stark, vielleicht auch wachsend, auch medial wachsend, einen Angriff eher, den ich als ad hominem bezeichnen würde. Also einen Angriff, wo man sagt, naja, wir haben mit dem Christentum an sich nicht so ein Problem, aber mit Christen, besonders mit evangelikalen Christen. Ich weiß nicht, ob du die Beiträge gesehen hast, jetzt auch vor kurzem mit Tagesschau, christliche Fußballer. Hast du das mitbekommen?
Nur ganz am Rande, ehrlich gesagt, ja.
Ich teile es mal kurz mit, auch für die Zuhörer, was da gelaufen ist. Sehr interessant ist, dass die öffentlich-rechtlichen Medien hier in Deutschland zurzeit sehr gerne über evangelikale Christen berichten. Wir hatten die Obros, die ja ein Rap-Duo sind und die auf Platz 1 der Charts gelandet sind, was ich also mega finde. Ich bin auch selber persönlich Rap-Fan und so, also hat mich sehr gefreut. Aber da wurde natürlich gleich ein Beitrag gemacht, ne? So, ja, also das ist ja schön, weil die ja nicht über Drogen rappen und nicht über Frauen, aber die sind trotzdem gefährlich, weil sie haben ein ultrakonservatives Weltbild. Und dasselbe wurde gemacht bei Fußballern jetzt. Tagesschau hat da einen Beitrag veröffentlicht, 21.05.2025, religiöse Fußball-Influencer für Evangelikale. Und damit würde ich so ein bisschen einsteigen mit diesem Phänomen, das wir beobachten. Stimmt das denn, dass Evangelikale wirklich alles Fanatiker sind und Radikale? Wie würdest du auf diesen Einwand eingehen?
Vielleicht bevor ich jetzt konkret auf die Frage eingehe, ich denke, was wir feststellen können, wenn wir gerade den deutschen Kontext anschauen, der in der Schweiz und Österreich wäre medial noch mal etwas anders in der ganzen Entwicklung ist, dass wir seit den ersten Jahrzehnt, also den 2000er Jahren, dass wir da plötzlich medial eine sehr starke Fokussierung auf Evangelikale sehen. Es entschieden dann von zwei NDR-Redakteuren das Buch Mission Gottesreich, was ziemlich viel Furore machte, sehr stark den Eindruck erweckte, dass die Evangelikalen kurz davor sind, die Macht in Deutschland zu übernehmen, weil sie Einfluss haben und so weiter und so fort. Und dieses Narrativ prägt seitdem die mediale Darstellung vor allem im öffentlich-rechtlichen Bereich, aber nicht nur dort. Ich denke, was die evangelikale Bewegung in Deutschland selbst verpasst hat, ist in den in den späten 60er Jahren wurde der Begriff Evangelikal erst ins Deutsche eingeführt, ist also jetzt noch ein eher neuerer Begriff, wenn man es jetzt mal als Kirchenhistoriker von langer über Jahrhunderte hin vergleicht. Aber die evangelikale Bewegung in Deutschland hat es verpasst, wirklich zu definieren, was dieser Begriff eigentlich meint. Und schlussendlich haben dann Medien es übernommen, die eher in einer sehr kritischen Haltung stehen. Ich würde sagen, Evangelikale sind nicht Fanatiker, nein. Aber sie haben Glaubensüberzeugungen, zu denen sie stehen. Angela Merkel hat mal den Begriff geprägt, sie sind intensiv evangelisch. Das finde ich an sich ein sehr treffende Überzeugung. Ist jetzt nicht theologisch definiert, aber zeigt, hier sind Menschen, die ihren christlichen Glauben leben und von dem überzeugt sind. Hm. Wenn das natürlich heißt, wenn ich feste Überzeugungen habe, dann bin ich fanatisch, dann wird es natürlich kritisch, ja. Aber dann müsste ich wahrscheinlich im selben Zuge alle anderen großen Religionen auch als fanatisch bezeichnen. Moslems, Buddhisten, Hinduisten, Juden haben genauso ihre Überzeugungen. Hier ist die Frage, inwieweit auch ein säkularer oder vielleicht nicht nur säkularer, sondern antireligiöse Grundhaltung durchaus vorherrschend ist, die in sich auch dann fundamentalistisch ist, weil sie andere Überzeugungen gar nicht mehr stehen lässt.
Das ist sehr interessant. Also dieser Aspekt von, zunächst einmal gibt es ja verschiedenste Gruppen mit Überzeugungen. Ich glaube, das wird auch akzeptiert, dass man für sich privat, sage ich mal, bestimmte Überzeugungen haben darf. Was ganz wichtig aber in diesen Kritiken war, die jetzt auch öffentlich genannt wurden gegen die Evangelikalen, war jetzt nicht nur, dass sie Überzeugungen haben. Also ich glaube, der Vorwurf war nicht, sie sind intensiv evangelisch quasi für sich selber, sondern sie versuchen, andere zu überzeugen von ihrer Weltanschauung. Also das wurde zum Beispiel explizit bei den Obros vorgeworfen, und es wurde vorgeworfen, auch in anderen Beiträgen über die Evangelikalen, der Vorwurf der Missionsarbeit. Der Vorwurf, andere überzeugen zu wollen von ihrer eigenen Überzeugung. Würdest du sagen, dass dieser Vorwurf, sage ich mal, andere überzeugen zu wollen, tatsächlich etwas mit Radikalisierung oder Fanatismus zu tun hat? Denn es gibt ja ganz viele auch Christen in Deutschland, die sagen, nee, ich bin halt Christ und ich gehe in die Kirche, aber das soll doch jeder machen, wie er möchte. Und es gibt genauso viele Muslime, die sagen, nee, ich bin Muslim, aber du kannst Christ sein. Und da, wo ein Muslim jetzt anfangen würde, zum Beispiel zu sagen, oh, ich will, dass ihr alle Muslime werdet, da würde er wahrscheinlich auch als radikal betitelt werden.
Einigen, ich denke 10, 15 Jahren hat die Weltallianz zusammen mit dem Ökumenischen Rat der Kirchen ein Dokument verabschiedet, global christliches Zeugnis in einer multireligiösen Welt. Und da wurde sehr deutlich gesagt, dass natürlich es immanenter Teil einer Religion ist, auch des christlichen Glaubens, den Glauben weiterzugeben. Ich denke, das ist auch Teil der Religionsfreiheit, die wir in unserem Land haben. Die Frage ist, zwingen wir unseren Glauben anderen auf oder teilen wir ihn mit und sagen, wir sind überzeugt das. Aber ich erlebe das jetzt, wenn man mal in den gesamtideologischen Bereich geht in unserer Kultur, mit anderen Themen, die jetzt nicht direkt religiös sind, genauso. Jemand ist von was überzeugt und versucht, mich zu überzeugen, sei es im Lebensstil fragen, ja, soll ich vegan essen, Fleisch, dann muss ich ja das sagen, das ist ja auch, dann darf ich auch nicht machen. Ich denke, hier sollte man wirklich differenzieren, wie rede ich von meinem Glauben? Wie komme ich mit anderen ins Gespräch? Wenn ich überzeugt bin, dass Jesus Christus Gott ist, für mich gestorben ist, dass er mir meine Schuld vergeben hat, dass ich ewiges Leben mit ihm habe und dass das der Weg zu einer ewigen Gemeinschaft mit ihm ist, der einzige Weg, dann darf ich das anderen sagen, dann soll ich das anderen sagen. Die Bibel behauptet das sogar noch und fordert uns dazu auf. Aber eben, ich darf mich nicht über andere heben und ihnen das quasi vorschreiben.
Hm. Und würdest du sagen, das geschieht aber in der evangelikalen Szene, dass Leute das tun?
Ich denke, das kann durchaus passieren. Also das will ich gar nicht abstreiten. Ich denke, aber wir müssen schauen, dass auch der Missbrauch noch grundsätzlich nichts über den Gebrauch aussagt. Und ich denke, da sind wir als evangelikale Gemeinden aufgefordert, auch hier lehrmäßig einen guten Unterbau zu machen, Menschen zu motivieren, über ihren Glauben zu reden, ihn weiterzugeben. Das ist für mich Mission. Es ist eine Einladung, aber es darf nicht zu einem Druck werden.
Ja, finde ich einen sehr guten Aspekt. Also gerade die gesellschaftliche Gesprächsfähigkeit, ne, das ist ja etwas, wo ich eben, wie du sagst, nicht jemand was überstülpen kann, sondern ich muss anfangen, einen Dialog zu treten. Ich denke, so verstehen wir auch das Evangelium erstmal als eine Botschaft, die in einem Dialog weitergegeben werden muss. Nicht nur eindimensional und nicht nur eingleisig als Einbahnstraße. Natürlich ist das etwas, was die Gesellschaft vielleicht im Alltag nicht so wahrnimmt. Ich weiß nicht, wie viele Menschen wirklich intensive Kontakte haben mit evangelikalen Christen. Oft ist das ja eine mediale Darstellung oder eine mediale Wahrnehmung, große Kirchen, irgendwelche Statements, besonders aus Amerika natürlich, auch da eine Vermischung des evangelikalen Begriffes. Und auch dieser Begriff des Fundamentalismus, der ja auch noch mit reinkommt. Vielleicht könntest du dazu kurz was sagen, weil das ja auch immer wieder vorgeworfen wird. Ja, ihr seid Fundamentalisten. Was glaubst du denn, was Menschen damit meinen? Und was bedeutet das eigentlich, also Fundamentalismus?
Ja, der Begriff Fundamentalismus ist in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts in Nordamerika entstanden, als eine innerprotestantische Bewegung, die sich gegen einen sich ausbreitenden Liberalismus im Zuge der historisch-kritischen Bibelauslegung gewendet hat, sich dort entwickelt hat. Sehr stark dann aber auch... Also der Begriff kommt von einem Werk, was veröffentlicht wurde. The Fundamentals haben wahrscheinlich die meisten, auch die evangelikalen Kritik betreiben, nie gelesen. Das ist ein Sammelband mit verschiedenen Aufsätzen. Was sind so die Fundamente des christlichen Glaubens? Die fundamentalistische Bewegung in den USA hat sich dann aber sehr, sehr stark isoliert, wurde dann mehr oder weniger zu einer Anti-Bewegung, die sich auch sehr stark dann gegen alles wandte, Christen aufforderte, dann zum Beispiel auch die traditionellen Kirchen, die vielleicht mehrheitlich sich liberal entwickelten, diese zu verlassen und nur fundamentalistische Kirchen oder Gemeinden aufzusuchen, denen beizutreten und ist dann in den 30er Jahren mehr oder weniger auch in die intellektuelle und auch kirchenpolitische Bedeutungslosigkeit verfallen. Es kam dann zum Aufkommen der sogenannten neoevangelikalen Bewegung in den 40er Jahren vor allem. Hier war das amerikanische Werk Jugend für Christus, Youth for Christ, sehr prägend. Billy Graham war ursprünglich Mitarbeiter von Youth for Christ, war einer der Protagonisten. Und die hatten dieselben theologischen, konservativen Grundüberzeugungen, wollten aber positiv das Evangelium weitertragen. Wollten sich nicht in Abgrenzung vornehmlich definieren, sondern für das, was wir positiv vom christlichen Glauben auch weitergeben können. Was wir dann aber gesehen haben, ist, dass vor allem seit den 1990er Jahren der Begriff fundamentalistisch eine komplette Deutungswandel durchlaufen hat. Er wurde zu einem Begriff, der zuerst einmal nicht mehr rein ein christlicher Begriff war. Bis dato meinte er tatsächlich eine innerprotestantische Positionierung. Er ist dann zu einem Begriff geworden, der für jede Religion oder auch politische Überzeugung verwendet wird, die absolut auftritt und nicht nur missionarisch auftritt, sondern versucht anderen diese Überzeugungen aufzuzwängen. Das heißt, es wurde dann auch auf gewisse islamistische Gruppen übertragen. Was dann aber gleichzeitig medial geschah, war, dass wir erlebten, zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung hat es mal in einem Artikel gemacht, dass man den IS, den Islamischen Staat und Evangelikale plötzlich gleichsetzte. Ja, da wurde dann der Islamische Staat als, das sind so quasi, was der Islamische Staat im Islam ist, sind die Evangelikalen innerhalb des Christentums. Das wurde aber nicht belegt. Wo es Terroranschläge von Evangelikalen gab, wurde auch nicht gesagt. Und hier kommt sicher hinein, dass wir natürlich in einem säkularen Kontext leben, der a. religiös ist und wo Religion grundsätzlich erst einmal als Gefahr gesehen wird. Hm. Uns muss aber gleichzeitig bewusst sein, das ist ein Phänomen, was sich nur auf einige westliche Länder reduziert. Sobald ich in Afrika unterwegs bin, ich nehme ein Taxi und der Taxifahrer fragt mich, bist du Christ oder sind Sie Christ? Hm. Kennen Sie Jesus Christus persönlich? Ist mir in Deutschland in einem Taxi noch nicht begegnet. Aber da ist das Reden über den Glauben etwas Alltägliches. Und das bezieht sich nicht nur auf Christen, das ist auch für Moslems so. Sie reden über ihren Glauben. Mit einem Araber im Nahen Osten über den Glauben ins Gespräch zu kommen, ist keine Kunst. Das ist was Selbstverständliches. Hm. Und hier müssen wir sehen, dass wir seit der Aufklärung letztendlich unsere Kultur, und die Medien unterstützen das derzeit noch einmal sehr stark, in einem letztendlich religionsfeindlichen, das betrifft nicht nur evangelikale, sondern religionsfeindliche Gesellschaft leben, Kultur leben, die letztendlich in dem Sinne auch fast fundamentalistisch auftritt, weil sie sagt, Religion hat keinen Platz in der Öffentlichkeit.
Mhm. Ist eigentlich total spannend, ne? Weil ja, wenn versucht wird, den religiösen Dialog zu privatisieren, ins Private wegzuschieben, dann bleibt ja ein Vakuum. Also wenn man dann nicht über diese Sachen redet, dann redet man ja trotzdem über die wichtigen Fragen des Lebens und versucht, Orientierung zu finden. Was würdest du denn sagen? Oh, sorry.
Ich meine, das ist etwas, was wir seit der Aufklärung erlebt haben. Der Pietismus und die evangelikale Bewegung ist aus dem Pietismus im deutschsprachigen Raum erwachsen, war eine Gegenbewegung, die aber dann die Flucht nach innen gesucht hat, weil sie sich in der Auseinandersetzung mit den Überzeugungen der Aufklärung schwer tat, erlebte, wie dann auch Studenten im Rahmen des Theologiestudiums durch eine liberale Theologie vom Glauben eher wegkamen, vom christlichen Glauben, die Grundüberzeugungen, die 2000 Jahre Konsens in den christlichen Kirchen gewesen sind, aufgegeben haben. Das führte aber dazu, dass man sich ins Private zurückzog und Religion zu einer Privatsache wurde. Und in dieser kulturelle Kontext prägt uns bis heute. Da hat sich nichts dran geändert. Wie gesagt, in 2/3 der Welt ist das gar kein Thema. Die Aufklärung ist letztendlich vor allem in den protestantischen Ländern prägend gewesen, im globalen Süden nicht, in den Ländern, die von der Orthodoxie geprägt wurden, nicht und in vielen Ländern, die römisch-katholisch geprägt sind, auch nicht.
Hm. Was würdest du jetzt, bevor wir vielleicht einen Schritt weitergehen in diesem Thema, was würdest du jetzt dann Menschen empfehlen, die empfinden, mein Glaube wird als fundamentalistisch, fanatisch wahrgenommen und wir tun uns schwer, in einen echten Dialog zu treten über diese Sachen. Was glaubst du, wäre ein Schritt für uns als evangelikale Christen, um vielleicht diese Hürde, vielleicht so die erste Hürde mal zu überspringen, um wieder dialogfähig zu werden?
Ich denke, weil wir historisch gesehen als christliches Land zumindest gegolten haben, das sind unsere Wurzeln, wo Christen mit ihren Überzeugungen Teil der Mehrheit waren, sind wir es nicht gewohnt, dass wir plötzlich in einem gesellschaftlichen Kontext zu Beginn des 21. Jahrhunderts leben, in der das Christentum keine Mehrheitsposition mehr ist. Und ich denke, wir müssen uns daran gewöhnen und da können uns Christen aus dem globalen Süden helfen, dass wir nicht mehr voraussetzen können, dass andere unsere Überzeugungen teilen oder überhaupt die Grundlagen des christlichen Glaubens kennen. Das heißt, wir dürfen nicht überrascht sein, sollten nicht überrascht sein von einer Opposition, die auftritt. Gleichzeitig denke ich, sollte man aber auch dann den Mut haben, Gesprächspartnern aufzuzeigen, dass letztendlich eine Toleranz auch bedeutet, dass nicht nur ein säkulares Weltbild, ein areligiöses Weltbild seine Position vertreten darf, und zwar auch sehr missionarisch, sehr dominant, sehr intolerant in manchen Bereichen, sondern dass ich das auch sagen darf, solange ich es anderen nicht aufzwinge.
Also so ein bisschen vielleicht eine neue Gesprächskompetenz zu erlernen, ne? Wieder mal hinzustehen und zu sagen, nee, ich darf auch was sagen.
Ich darf auch was sagen. Ein Phänomen, was ich sehr faszinierend finde, ist zu beobachten, wenn jemand aus Afrika oder aus Asien einem klassisch traditionellen Deutschen von seinem Glauben erzählt, dann wird das als authentisch wahrgenommen. Und man hört zu. Wenn ich als Deutscher dasselbe mache, wird es oft nicht als authentisch wahrgenommen. Man hört mir nicht zu. Es ist eine Beobachtung, die ich häufiger gemacht habe, die mir auch bestätigt wird von anderen. Ist ein spannendes Phänomen. Wir könnten das aber missionarisch auch als Chance sehen und nicht nur jammern, dass es so ist.
Das ist wirklich spannend, ja. Na, da wird dann toleriert, weil nochmal vielleicht ein kultureller Minderheitskontext mit dazukommt oder so. Und dann, ja, dann darf er auch darüber sprechen. Ne? Ja, interessant, wirklich interessanter Punkt, ja. Ich meine, dieser Punkt Minderheit ist eigentlich eine gute Überleitung. Jetzt wird der Evangelikalismus in Deutschland natürlich nicht so populär wahrgenommen wie zum Beispiel in Amerika. Dort ist er ja wesentlich populärer. Wir sind ja hier für viele, sag ich mal, überhaupt nicht präsent oder auf dem Schirm. Also ich lebe zum Beispiel in einem sehr katholisch geprägten Gebiet. Wenn ich da das Wort evangelikal nenne, also die haben keine Ahnung, was das ist. Ja, also die sagen vielleicht noch, ach, bist du dann evangelisch? Und dann muss ich denen erklären, ja, aber jetzt nicht so Landeskirche. Und dann sind die schon raus. Ja, dann sagen sie, okay, keine Ahnung. Also wir werden ja in Deutschland generell erstmal wahrgenommen in der Gesellschaft als eine Minderheitsposition. Und trotzdem beschäftigen sich jetzt Medien mit uns, was ich sehr interessant finde. Und gleichzeitig merkt man aber, das Ganze wird eingebettet in einen sehr politischen Kontext. Also wir haben ja eine sehr politische Zeit auch, in der ja auch junge Menschen sich wieder mehr mit Politik beschäftigen und so weiter, in der das auch nicht alles einfach ist zurzeit. Aber das ist so mein Eindruck. Es gibt eine ganz, ganz starke Verknüpfung zwischen Politisierung oder politischen Ideologien und dem Evangelikalismus. Und im Prinzip den Vorwurf, den ich oft höre, das kannst du mir gerne bestätigen oder widerlegen, ist, naja, die Evangelikalen sind eigentlich gar nicht so sehr Leute, die für so Nächstenliebe und Glaubensüberzeugung und Hoffnung stehen, sondern die bringen so ganz viel politisch-ethische Dinge in die Gesellschaft, die wir nicht haben wollen. Würdest du sagen, das ist tatsächlich so, dass die Evangelikalen in Deutschland hauptsächlich ethisch-politisch agieren in der Gesellschaft?
Ich würde hier auch wieder differenzieren. Hier spielt auch wieder ein etwas größerer Zusammenhang meines Erachtens eine Rolle. Wir haben in den USA seit den 1990er Jahren erlebt, dass die sogenannte religiöse Rechte, Religious Right, bewusst den Gang durch die Institutionen gegangen ist und versucht hat, politisch Einfluss zu nehmen, um ethische Fragestellungen und hier im Bereich des Lebensrechts vor allem, es geht um Abtreibung, es geht um sexualethische Fragestellungen, Genderfragen, hier politisch Einfluss zu nehmen. Das begann so ein bisschen unter Ronald Reagan und zog sich, und dann wurde es vor allem auch medial hier in Europa aufgenommen, zog sich durch bis Donald Trump in der ersten Amtszeit. Und weiße Evangelikale haben überdurchschnittlich viel für Donald Trump gewählt. Viele taten sich, weiß ich auch aus Gesprächen mit Bekannten und Kollegen in Nordamerika, taten sich grundsätzlich mit vielen Aspekten von Donald Trump auch in ethischer Hinsicht schwer. Aber für sie war die entscheidende Frage, wen beruft er oder welcher Präsident beruft wen in den obersten Gerichtshof, der dann die langfristigen Rahmenbedingungen stellt, gerade auch in der Abtreibungsfrage. Das führte dazu, dass die evangelikale Bewegung in den USA immer politischer geprägt wurde. Die National Association of Evangelicals, das ist die nationale evangelische Allianz in den USA, hat sich zu manchen dieser Entwicklungen sehr kritisch geäußert. Aber das führte dann jetzt zu einer Situation, wo Evangelikale in Teilen der USA gar nicht mehr als ein religiös, vor allem nicht protestantisch geprägter Begriff, evangelisch geprägter Begriff verstanden wird, sondern als ein rein politischer Begriff. Ein ganzer, ich habe jetzt die genaue Prozentzahl nicht aus dem Stegreif hier, ein ganzer Teil der Moslems würde sich in den USA als evangelikal bezeichnen. Nicht, weil sie glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der am Kreuz für uns gestorben ist, sondern weil sie ethische Werte, die diese Evangelikalen vertreten, auch vertreten. Und Ähnliches sahen wir dann, das zweite Land wäre Brasilien gewesen, wo unter Bolsonaro eine ähnliche Entwicklung stattfand. Viele Evangelikale haben ihn gewählt. Und da war natürlich eine starke politische Dimension da. Und ich denke, als evangelikale Bewegung in Deutschland sollten wir darauf achten, was ist eigentlich unsere Hauptaufgabe? Ist es, natürlich habe ich ethische Werte, für die stehe ich. Ich halte Abtreibung nicht für richtig. Und man könnte jetzt verschiedene ethische Fragestellungen durchgehen. Aber unsere Aufgabe ist nicht in erster Linie eine politische Agenda durchzusetzen als Evangelikale, sondern von dem, was wir erfahren, erlebt haben in unserer Beziehung mit Jesus Christus, von dem weiterzusagen. Und daher würde ich sagen, da gehört auch eine gewisse Selbstkritik hinein. Auch Ethik im evangelikalen Bereich sollte nicht nur auf Sexualethik reduziert werden. Es gibt eine Wirtschaftsethik, es gibt eine politische Ethik, es gibt was für immer für Ethiken. Also ganze Bereiche, zu denen wir an sich immer schweigen. Was schade ist, weil die genauso wichtig sind. Also bei uns ist meines Erachtens teilweise sind wir einseitig geworden in Themen, die wir betonen. Die halte ich für wichtig, aber es sind nicht die einzigen Themen. Und wenn wir unsere missionarische Kompetenz, das Einladen in eine Nachfolge zu Jesus Christus darüber vergessen oder außer Acht lassen, dann haben wir unsere eigentliche Hauptaufgabe als Christen verlassen. Für mich ist immer spannend, der Römerbrief wurde von meinem Verständnis her in der Zeit unter Nero geschrieben, ja. An die Gemeinde in Rom. Sie sollen dem Staat untertan sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Christen in Rom ständig den Kaiser Nero bombardiert haben, dass er ihre ethischen Werte durchsetzen soll.
Ja.
Und die umsetzen soll. Aber wer von Udo Schnelle das Buch über die ersten 100 Jahre des Christentums liest, von Rodney Stark, der Aufstieg des Christentums liest, der sieht, dass einer der Gründe für die rasche Ausbreitung des christlichen Glaubens war, wie Christen ihre ethischen Überzeugungen selbst gelebt haben. Nicht andere aufgefordert haben, sie für sie durchzusetzen, sondern selbst sie gelebt haben. Und das hat andere überzeugt. Das hat Menschen für den Glauben an Jesus Christus gewonnen. Und ich denke, diese missionarische Kompetenz könnten wir auch von den ersten Christen wieder lernen.
Das heißt, eine Beeinflussung unserer Gesellschaft an sich ist ja nicht negativ, aber sie muss geschehen durch das Vorleben. So würde ich jetzt verstehen. Ne? Das Vorleben dieser Ethik und auch eine Ausweitung unserer Themenfelder, eben, wie du sagst, zum Beispiel nicht nur über Sexualethik zu sprechen.
Ja, und glaubst ich meine, du denn, wenn wir noch vielleicht eine Ergänzung, wenn wir in die Kirchengeschichte Englands hineinschauen, zur Zeit der von John und Charles Wesley, also den Gründern der evangelisch-methodistischen Kirche, die sozialen Reformen, die es dann in England gab, die sind nicht als Sozialreformer aufgetreten. Die haben evangelisiert, was das Zeug geht. Die haben Leute zur Umkehr aufgerufen. Und das hat dann Konsequenzen gehabt auf die gesamte soziale, gesellschaftliche Situation Großbritanniens. Und ich denke, hier müssen wir unsere Prioritäten richtig hinbekommen. Ich denke, wo Menschen in eine lebendige Gottesbeziehung hineinfinden, da findet Veränderung statt. Erst einmal persönlich, aber das hat Auswirkungen aufs Umfeld. Und ich glaube, wir haben uns als Christen, die aus einem christlichen Abendland herauskommen, uns sehr gemütlich eingerichtet darin, dass ja alles drumherum so glauben wie wir. Ist immer noch die Frage, ob das tatsächlich so ist. Und wir müssen uns der Realität stellen, wir leben nicht mehr in einem christlichen Abendland. Wenn in Osten Deutschlands, in den damaligen Zentren der Reformation, weniger als 10% irgendeiner christlichen Kirche angehören, dann kann man mir nichts mehr sagen, dass wir in einem christlichen Abendland leben. Da hängen wir falschen Illusionen nach. Ja, viele Deutsche wissen gar, Bürger wissen gar nicht mehr, was ist eigentlich, warum feiern wir Ostern? Das hat nichts mit Ostereiern zu tun an sich, ja. Pfingsten brauchen wir gar nicht drüber reden.
Ja, das stimmt. Ja, das ist total, genau, das ist so ein Selbstbild, das wir oft vielleicht noch als Evangelikale haben, ne? Dass wir sagen, wir wünschen uns das irgendwie wieder zurück, in Anführungszeichen. Wir wollen das wieder so haben, dass sich unser Land nach unseren christlichen Werten richtet. Aber wie du gesagt hast schon, wann war denn das zuletzt so? Ne, also das müssen wir uns vielleicht erstmal fragen, zu welcher Zeit wollen wir dann zurück?
Ne? Ja, und wir idealisieren immer Geschichte. Ja. Das hat auch dann nichts mehr mit historischer Wirklichkeit zu tun.
Ja, leider. Ne? Schön wäre es ja, ne? wenn es diese Zeit gegeben hätte. Aber natürlich war das immer komplexer, als man es gerne in Kinderbüchern darstellen könnte. Ne? Aber wir haben ja trotzdem auch als Bürger unseres Landes den Wunsch, uns politisch zu äußern. Das haben Christen wie Nichtchristen. Das heißt, Christen wollen ja auch politisch aktiv werden. Das sehen wir. Also wir sehen das in der Internetkultur. Ne? Man schreibt dann Kommentarschlachten unter irgendwelchen Beiträgen und so weiter. Christen mischen da ja genauso mit. Siehst du denn in diesem Mitmischen, sage ich mal, der Evangelikalen, und ich rede jetzt vielleicht nicht unbedingt nur von einzelnen Leuten, die ja persönlich natürlich sich politisch beschäftigen, sondern auch von vielleicht öffentlichen Figuren des Evangelikalismus. Siehst du da eine Gefahr, dass der Evangelikalismus in Deutschland politisiert wird? Oder dass wir uns als Bewegung politisieren lassen?
Also ich hatte selbst vor dem Studium überlegt, ob ich in die Politik gehe. Ich war sehr stark politisch engagiert. Also daher ist das ein Thema, das mir sehr wichtig ist. Ich bin sehr stark für ein politisches Engagement von Christen. Das beginnt in der Kommunalpolitik zum Wohle des Ortes, der Stadt, in der wir leben. Hier können wir viel mitgestalten und Gemeinden sollten das auch aktiv fördern. Wir senden Leute aufs Missionsfeld aus, in irgendwelche anderen Länder der Welt, wenn sie als Missionare dorthin gehen. Aber senden wir Leute auch in die Politik aus? Beten wir für sie? Unterstützen wir das? Oder sind gemeindliche Tätigkeiten, innergemeindliche Tätigkeiten immer wichtiger? Das ist ein Aspekt. Also grundsätzlich, denke ich, müssen wir hier umdenken und auch eine politische Ethik entwickeln, die ein politisches Engagement aus Überzeugung mitträgt und unterstützt. Das andere ist, ich denke, was wir aufpassen müssen, ist, dass wir uns nicht parteipolitisch vereinnahmen lassen. Wir dürfen uns, weil gewisse ethische Fragestellungen uns wichtig sind, und ich habe den Eindruck, im Deutschen sind gerade jetzt auch, was heißt ein Eindruck, das ist sicher Fakt, alle Umfragen bestätigen es, die ganze Migrationsdebatte ist eine große Frage, Problem. Wir dürfen uns nicht einseitig auf gewisse Themen eben reduzieren und dann auch parteipolitisch hier nur noch gewisse Parteien hofieren. Es gibt andere Themen, die mit Parteien, die in vielen Fragen ganz anders denken als meine politische Überzeugung ist, mit denen ich aber auch gewisse Themen forcieren kann. Als Europäische Evangelische Allianz haben wir seit Jahren schon einen Mitarbeiter in Brüssel sitzen, der in die Europäische Union, in die verschiedenen Gremien mit hineinarbeitet. Und er hatte dann eine Tagung im Parlament organisiert mit einem Parlamentarier des Europäischen Parlaments aus den Niederlanden, der extrem ultralinke Partei in den Niederlanden war. Das ist jetzt für viele nicht unbedingt der natürliche Verbündete für Evangelikale. Aber im Bereich Religionsfreiheit und Meinungsfreiheit hatten wir einen gemeinsamen Konsens. Und ich denke, wir müssen lernen, zu diesen verschiedenen politischen Spektren, die es gibt, schauen, wo sind hier gemeinsame Überzeugungen, die wir jeweils vertreten können, aber uns nicht parteipolitisch vereinnahmen zu lassen. Und da muss ich sagen, erlebe ich manchmal eine gewisse Naivität, auch auf christlicher oder evangelikaler Seite. Ja, lass es uns politisch engagieren. Aber ich fand den Kommentar, den unsere Bundestagspräsidentin vor einigen Wochen an die Großkirchen gegeben hat, den sollten wir uns auch durchaus zu Herzen nehmen. Ich denke, sie hatte hier eine Beobachtung gemacht. Sie ist übrigens Theologin, was viele auch nicht wissen. Ja, also sie hat katholische Theologie studiert. Das ist vielen auch nicht bewusst. Also die hat nicht einfach nur so daher geredet. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht denselben Fehler machen und das Evangelium mit Politik verwechseln. Ich erlebe dann aber auch im evangelikalen Bereich, gerade wenn es um politische Diskussionen, auch jetzt mit anderen Christen geht, oft eine fehlende Fähigkeit, überhaupt auch in Dialog selbst unter Evangelikalen zu treten. Es ist so eine starke Politisierung beziehungsweise vielleicht in dem Falle fast auch radikal. Ich habe das erkannt, das ist meine Überzeugung, die ist richtig und dann bin ich nicht mehr dialogfähig. Wir leben in einer Demokratie, in der wir uns einbringen können, aber wir müssen dialogfähig bleiben und wir müssen auch akzeptieren, wenn die Mehrheitsmeinung eine andere ist. Sonst landen wir in einer Diktatur.
Ja. Ist interessant, weil es ein ähnliches Fazit ist wie eigentlich bei unserem Punkt davor. Ne? Wir müssen anfangen, sowohl mit dem Evangelium als auch auf einer politisch-gesellschaftlichen Ebene dialogfähig zu werden. Ja. Und da würde ich dir zustimmen. Ich glaube, das ist etwas, was wir zu wenig schulen unter Evangelikalen.
Was wir zu wenig schulen. Und eine andere Beobachtung, die ich gemacht habe, ist, als Vorsitzender der Österreichischen Allianz in der Vergangenheit, da habe ich dann Briefe von Frommen bekommen. Wenn ich so mit meinen Freunden rede, will ich nicht wissen, wie ich mit meinen Feinden rede. In einer Sprache, die jenseits von Gut und Böse ist, da würde in keiner Gemeinde so ein Wort sagen können. Und mir hat ein ehemaliger Bundestagsabgeordneter aus dem evangelikalen Bereich gesagt, im Deutschen, seine Vorzimmerdamen waren alles jetzt keine evangelikalen Christen, aber er sagt, was die an Briefen lesen mussten, in einer Fäkalsprache von Christen geschrieben, da wundert er sich nicht, wenn keine von denen irgendwas mit dem Glauben zu tun haben will. Und das ist leider eine Beobachtung, die genauso da ist. Und da ist was schiefgelaufen. Da haben wir aber wirklich, wir können nicht ethisch auf der einen Seite Sachen angreifen, aber uns genauso daneben benehmen.
Ja. Ich meine, Paulus sagt ja einmal, ne, ich will darauf achten, dass ich nicht predige und selber verwerflich werde. Ne, weil sonst wird die Botschaft natürlich zunichte gemacht. Ne, das ist eigentlich genau das, was du sagst. Also wer will bitteschön mit Christus was zu tun haben, wenn die Christen das nicht gebacken kriegen? Ne? Das ist die Schwierigkeit, denke ich. Ich denke, da empfinden wir uns ja in einer Spannung. Also ich finde auch gerade dieses ganze Thema, was du jetzt eben angesprochen hast, diese Spannung von ja, du bist ein politisch interessierter Mensch, du willst dich politisch engagieren, es darf aber nicht den Primärplatz einnehmen, darf aber auch nicht ad acta gelegt werden. Und das finde ich eine unglaublich schwierige Spannung. Ich weiß nicht, wie du damit umgehst, diese Spannung zu halten. Ich hab mich dann auch mit Augustinus beschäftigt, zum Beispiel De Civitate Dei und so weiter. Da gibt es ja alle möglichen Theologien, die sehr interessant sind, finde ich. Aber ich finde, es bleibt immer diese Anspannung, ja, bin ich noch effektiv in meiner Gesellschaft im Dialog? Oder lasse ich mich vereinnahmen sogar davon? Oder bin ich ganz raus? Wie hältst du denn persönlich diese Spannung für dich?
Vielleicht in meiner persönlichen Situation noch etwas anders, da ich als Ausländer in einem anderen Land lebe. Ich lebe in Österreich, das heißt, ich bin als Deutscher, der in Österreich lebt und sehr vorsichtig mich hier politisch, parteipolitisch auch zu engagieren. Ich hatte Einladungen von Parteien, mich im lokalen, im Regio-, also im, im kommunalen Bereich zu engagieren. Habe das abgelehnt, weil ich eben auch als Gemeinde arbeite. Das verträgt sich für mich miteinander in dem Sinne nicht. Nicht, weil ich nicht das für wichtig erachte, sondern eben, weil ich hier meine geistliche Verkündigungstätigkeit und Leitungstätigkeit nicht mit parteipolitischem Engagement vermischen will. Aber ich habe Kontakt und pflege Kontakt zu Politikern verschiedener Parteien. Das ist mir wichtig. Und obwohl die in vielen politisch komplett anders denken, kann ich mit manchen dieser sogar besser klarkommen und im Gespräch bleiben als mit manchen, die jetzt politisch, parteipolitisch oder politischen Überzeugungen her näher bei mir liegen. Und ich, das ist, was ich versuche. Ich versuche aber auch dort jetzt gerade auch in meinen Kirchengeschichtsvorlesungen diese Balance zu halten, auch an Studenten weiterzugeben, zu sagen, ja, lass uns uns engagieren, vor allem im kommunalen Bereich. Es gibt immer weniger Menschen, die bereit sind, sich im kommunalen Bereich einzubringen. Sehe ich Riesenchance, um das, was uns als Christen wichtig ist, auch positiv in die Gesellschaft hineinzutragen. Uns muss bewusst sein auch, und das können wir apologetisch auch durchaus mal anführen, fast alle diakonischen Einrichtungen, die wir in Deutschland haben, sind aus der Erweckungsbewegung, also aus der evangelikalen Bewegung in ihren Wurzeln entstanden. Die sind heute entweder verkirchlicht oder vieles dann auch verstaatlicht inzwischen. Aber die Wurzeln liegen, weil Christen erkannt haben, aufgrund ihres Glaubens, sie müssen etwas verändern und was einbringen.
Das finde ich ein total starker Punkt, der ja leider vielen Christen nicht bekannt ist. Sowohl im diakonischen als auch im Bildungsbereich ja auch, was für mich auch immer ein sehr wichtiger Punkt ist, weil auch evangelikalen Bildungsfähigkeit und Intelligenz abgesprochen wird. zu sagen, also entschuldigen mal, Bildungsgrundlagen in Europa sind auch christlich fundiert. Also das finde ich total wichtiger Punkt, auch für apologetische Gespräche, um hier auch unseren Leuten hier apologetische Sachen weiterzugeben. Schaut euch das an. Schaut euch an, was für Fundamente wir hier haben in diakonisch und Bildungsbereichen. Da müssen wir nicht mit kleinen Brötchen backen und sagen, da hatten wir nichts mit zu tun. Ganz im Gegenteil.
Ich meine, die erste formale Lehrerausbildung in Deutschland ist von August Hermann Franke in Halle installiert worden. Letztendlich das deutsche Schulsystem geht in Teilen das Dreigliedrige auf ihn zurück. Das waren Sozialreformer. Nicht, weil sie Sozialreformer sein wollten, sondern weil es ein Ausleben ihres Glaubens ist. Und ich denke, wir stehen manchmal in der Gefahr, dass wir hier die Reihenfolge verwechseln, dass wir sozial, also ich erlebe das durchaus in evangelikalen Kreisen, dass wir sagen, wir müssen die Gesellschaft verändern, wir müssen transformieren. Während ich sagen würde, nein, die Transformation sollte eine Auswirkung unseres Glaubens sein und nicht eigentliches Ziel.
Ja.
Und vielleicht nochmal ein anderer Aspekt, gerade wenn es um Angriffe gegen evangelikale Bewegungen geht, wegen unserer theologischen Grundüberzeugungen. Diese theologischen Grundüberzeugungen, für die wir angegriffen werden, sei es im ethischen Bereich, sei es im theologischen Bereich, Glauben an die Auferstehung, Glauben an den stellvertretenden Sühnetod Jesu und so weiter. Man sollte bedenken, wenn man, dass die römisch-katholische Kirche und die kompletten orthodoxen Kirchen all diese Überzeugungen auch teilen. Die sind dann auch alle fundamentalistisch extrem und sonst was. Wir stehen hier nicht alleine. Witzigerweise greift man uns dafür an. Aber die römisch-katholische Kirche, zumindest in weiten Teilen, die Orthodoxie grundsätzlich, teilt diese Auffassungen zur Gänze. Ich meine, wir haben jetzt im Juni, Mai-Juni diesen Jahres 2700 Jahre Nicäa gefeiert, das nicänische Glaubensbekenntnis. Was ja in den Kirchen Konsens ist. Das sind klassisch evangelikale Positionen. Bei uns kommt vielleicht nochmal die Betonung auf Bekehrung und Wiedergeburt hinzu, die jetzt vielleicht die anderen Kirchen nicht so haben. Aber diese Grundfragen des christlichen Glaubens, die heute als fundamentalistisch dargestellt werden, sind Grundkonsens einer 2000-jährigen Geschichte und werden von vielen heute noch global weiter so vertreten.
Das ist auch sehr wichtig zu wissen. Ne? Nur weil wir in Deutschland hier so inner christliche Debatten haben, die wir als total wichtig und oh, das sind so Fundamentalfragen empfinden, ne? International sind viele dieser Fragen nicht relevant in den Kirchen. Genau. Das ist vielleicht auch unsere deutsche intellektuelle Streitkultur hier. Keine Ahnung, woher das, aber das ist ein anderes Thema. Da
sein, ein Stück weit. Ich denke, wir haben nicht gelernt, ja. wir denken gerade auch im akademischen, intellektuellen Bereich, wir sind das Nonplusultra immer gewesen. Ja. Und sind es noch, ob das so ist, sei dahingestellt, bezweifle ich in manchem eher, weil wir aus internationalen Diskursen uns teilweise verabschiedet haben, weil wir den gar nicht wahrnehmen. Viele unserer, selbst auch Professorenkollegen von mir, können nicht mal Englisch gescheit. Dementsprechend kannst du auch nicht international dich in manchem da auch beteiligen. Aber wir leben in unserer eigenen Bubble in Deutschland. Ja. Aber die Welt ist halt doch ein bisschen größer nur als Deutschland.
Ich glaube, wir könnten sehr, sehr lange über diese Themen noch sprechen. Aber ich würde noch eine Abschlussfrage stellen, bevor wir diese Folge abschließen. In Bezug vielleicht ein bisschen, so einen kleinen Ausblick auf die Zukunft vielleicht, ein kleiner Chancenausblick. Würde ich dir einfach diese Frage offen stellen und du kannst vielleicht so deinen ersten Gedanken einfach dazu teilen, der dir kommt. Was braucht es für die evangelikale Bewegung, damit wir als eine seriöse Stimme in unserer Gesellschaft wahrgenommen werden?
Gar nicht so einfach, die Frage.
Die ist schwierig, die Frage, ja.
Die ist schwierig, die Frage. Ich glaube, mutig festhalten an unseren Überzeugungen, gleichzeitig aber auch froh und fröhlich und nicht verkrampft und extrem unsere Überzeugungen vertreten. Und uns muss bewusst sein, gerade viele Christen wünschen sich Erweckung, wünschen sich geistliche Aufbrüche und ich glaube, die hätten dann gesellschaftliche Auswirkungen. Uns muss aber bewusst sein, das ist souveränes Geschenk Gottes. Was wir sehen, ist, um zwei europäische Nachbarländern abschließend zu erwähnen, in Frankreich erleben wir in einem sehr säkularen Staat seit einigen Jahren ein rasantes Gemeindewachstum. Ja. Nicht nur, aber auch in Migrantengemeinden. Und ich habe gerade eine Statistik aus Großbritannien bekommen, der Gottesdienstbesuch ist jetzt auf England bezogen. Unter jungen Leuten bis 25 ist von 2015 waren es 4% auf 14% gestiegen, was keiner erklären kann, plötzlich bis 2024. Und in der nächsten Altersgruppe von 25 bis 40 oder sowas ist von 4% auf 13%. Das kann keiner erklären. Aber das ist für mich ein Zeichen, dass Gott souverän geistliche Aufbrüche, geistlichen Hunger schenken kann. Und ich glaube, wo das geschieht, wo es zu neuen geistlichen Begegnungen mit Gott kommt, das dann auch gesellschaftlichen Einfluss auch in die Öffentlichkeit nehmen wird.
Das finde ich einen super Abschluss. Also gerade diese Kombination aus mutig und freudig, ne? Dazu zu stehen, was wir glauben und auf Gott zu vertrauen, ist, glaube ich, ein sehr gutes Abschlusswort für dieses Thema. Vielen, vielen Dank für dieses interessante Gespräch, auch gerade für deine Einblicke in diese ganzen geschichtlichen Kontexte, die, glaube ich, vielen helfen, Dinge einzuordnen und nicht irgendwie in so einer Unsicherheit zu stehen, so, ja, wir sind ja so eine kurzzeitige Minderheit, die hier irgendwie aufgetaucht ist. Ich glaube, das ist sehr hilfreich für Leute zu wissen, da haben wir einiges an historischem Backup und Fundament. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke euch für die Einladung.
Und dann wünsche ich dir und auch allen Zuhörern und Zuschauern, egal wo ihr das macht, Spotify, YouTube, ICQ, nein, das gibt's nicht mehr, alles Gute, eine gute Zeit und Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.